Wenn wir uns überlegen, was der erhabene Buddha über den Weg der Praxis sagt. Er vergleicht in einem der Reden vergleicht er den Weg der Praxis mit einem Menschen, der als Einzelner gegen eine Armee von Soldaten kämpft. Und da sagt er, es ist einfacher, als Einzelner gegen eine Armee von Soldaten zu kämpfen, als sich selber zu bekämpfen. Und es sollte uns was zu denken geben. Irgendwo in der Welt die Freiheit, wenn wir vom Tyrannen unterdrückt werden, die Freiheit zu erkämpfen, das fällt uns viel einfacher, als gegen uns selber anzugehen. Und was sind wir selber? Das als das, was wir uns definieren. Das, was ich denke, das, was ich glaube, das, was ich weiß, das ist das, was mich daran hindert. Das ist das, was mir zum Schluss überkommen muss. Und es muss uns klar sein. Und wie wollen wir das überkommen? In dem Moment, wo wir etwas eine der Meinungen loslassen, dann greifen wir die nächste Meinung auf. Wo wir eine unserer Ansichten loslassen, dann greifen wir die nächste auf. Wir können nicht leer sein. Wir können nicht ohne Ansichten sein. So schaut es jedenfalls aus. Wir haben nämlich Angst, dass wir keine Ansichten, keine Meinungen und keine Einstellungen haben. Und da liegt das ganze Problem. Das Problem unserer Ansichten, und die werden dann so stark, das sind wir. Das bin ich, so denke ich, so bin ich, oder so will ich sein. Ob wir wirklich so sind, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Wenn wir nämlich wirklich reinschauen, dann sehen wir, dass wir gar nicht so sind, wie wir denken. Oder wie wir meinen zu sein. Je länger wir den Weg der Praxis gehen, umso mehr merken wir, dass da ganz schöne viele unheilsame Dinge sind, die wir nur nicht sehen wollen. Und das erstmal müssen wir akzeptieren. Wir müssen die dunklen Seiten in unserem Herzen akzeptieren, ob wir wollen oder nicht. Die einfach nicht sehen zu wollen, heißt noch lange nicht, dass sie nicht existieren. Die sind da und sie sind da, um uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir noch was zu tun haben. Das, was wir ausmerzen müssen. Jeder von uns, wenn er in diesem menschlichen Leben als Mensch geboren worden ist, hat Gier und Hass in sich. Das kann man nicht verleugnen. Jeder von uns. Gier ist etwas zu wollen und Hass ist etwas abzulehnen. Und sei das jetzt materielle Dinge abzulehnen oder materielle Dinge zu wollen oder emotionelle Dinge zu wollen oder irgendwelche Gedanken oder Ideen oder Meinungen zu haben. Zu haben oder nicht zu haben. Und schaut euch nur die Welt an, wie sie kämpft. Kämpft Meinungen um Meinungen, Zahn um Zahn, Auge um Auge. Wofür? Damit ich Recht habe. Das ist was typisch Deutsches. Ich habe Recht und du hast Unrecht. Und da schlagen wir uns gegenseitig die Köpfe ein. Anstatt dass wir uns überlegen, wenn wir den Weg der Praxis gehen, dass wir beide Sachen in uns haben. Wir haben gute Sachen in uns und wir haben schlechte Sachen in uns. Wir haben gute Neigungen in uns und wir haben schlechte Neigungen in uns. Die schlechten Neigungen, die müssen ausradiert werden oder ausgemerzt werden und die guten müssen entwickelt werden, soweit sie noch nicht entwickelt worden sind. Und wenn sie schon entwickelt worden sind, dann müssen sie weiterentwickelt werden. Das ist unsere Aufgabe. Das ist aus uns ein Mensch zu machen, der wirklich Mensch genannt werden kann. Ansonsten sind wir nicht besser als die Tiere, die einfach ihrem Instinkt folgen. Die Tiere haben genauso einen Instinkt, wie die Menschen einen Instinkt haben. Die wollen fressen, die wollen was haben, die wollen schlafen. Wollen wir genauso. Wenn wir Menschen sind, dann können wir wenigstens darüber reflektieren, was wir tun. Wenn wir nicht dazu in der Lage sind, was wir tun und warum wir das tun und welche Auswirkungen das auf den anderen und auf mich hat, dann können wir uns schon gar nicht Menschen nennen. Mensch ist ja jemand, der verantwortlich ist für sein Leben, der Verantwortung für sein Leben übernimmt. Derjenige, der versucht, keinem anderen Lebewesen Leid zuzufügen. Derjenige, der versucht, nicht die Unwahrheit zu reden. Derjenige, der versucht, nicht das zu nehmen, was einem nicht gegeben worden ist. Derjenige, der versucht, keinen sexuellen Missbrauch zu betreiben. Und derjenige, der versucht, keinen Alkohol oder keine Drogen zu sich zu nehmen. Das kann man dann als Mensch bezeichnen. Einer, der ständig bemüht, sich diese Tugendregeln einzuhalten und ständig bemüht, die guten Seiten oder die guten Neigungen oder die guten charakteristischen Tendenzen in einem zu entwickeln. Das wird Mensch genannt. Und derjenige, der versucht, die schlechten Eigenschaften, das Wollen oder die Habgier oder die Gier oder den Hass auszumerzen. Das wird Mensch genannt. Woran wir immer wieder hängen, woran wir immer wieder scheiden, ist unsere Meinung und ist in unsere Vorstellung, wie die Welt zu sein hat oder wie wir zu sein haben oder wie wir sind. Und wir treffen es immer wieder und wir kommen immer wieder in Schwierigkeiten, wenn jemand anders uns beurteilt und uns negative Seiten zeigt. Dann kommen wir sofort in Rage, dann werden wir sofort wütend oder wir werden beleidigt. Anstatt dass wir dankbar sind, dass er uns was gezeigt hat, was wir nicht sehen wollen. Ja. Dafür sollten wir eigentlich dankbar sein, dass er uns was zeigt, was wir nicht sehen wollen. Was wir wirklich immer wieder runterdrücken. Immer wieder in die Dunkelheit abschieben. Und das ist in allem. Wenn uns jemand was sagt, oder wenn ich in jemand anders was sehe. Ich sage das häufiger, die Welt als unseren Spiegel unseres Selbst zu nehmen. Die Welt spiegelt einfach nur unser wirkliches Selbst wider. In dem, was wir nicht sehen wollen, in dem Menschen, den wir nicht mögen, oder seine Verhaltensweisen, die wir nicht mögen, sofort auf uns selber projizieren oder sofort auf uns selber zurückführen und sie in uns suchen und ausradieren. Und ich sage euch und ich garantiere euch, dann, wenn ihr das gemacht habt, und ihr dann, wenn ihr das wirklich ausradiert habt, und ihr dann einen Menschen seht, der wieder dieselbe Verhalten hat, dann habt ihr keine abwehrende Neigung gegen ihn, sondern empfindet ihr Mitleid. Weil ihr dann in dem Moment, wo ihr das selber aus euch ausradiert oder ausgemerzt habt, versteht, wie dieser Mensch unter dieser Neigung, unter dieser charakteristischen Tendenz leidet. Macht die Ohren gut auf. Das ist die Art und Weise, wie wir immer wieder von anderen Wesen oder von den Menschen oder von den Dingen darauf hingewiesen werden können, was in uns noch faul ist. Und alles, was faul ist, das stinkt. Und alles, was faul ist, muss rausgerissen werden. Weil wenn das Faule in uns bleibt, dann wird es das andere verderben. Wie ein Stückchen faules Fleisch in unserem Körper die angrenzenden guten Stückchen Fleisch verdirbt. Und dann nehmen wir doch die Welt an als den Spiegel unseres Selbst. Wirklich? Und schauen mal in uns hinein. Das, was wir in dem anderen nicht wollen, haben wir in uns selbst. Ansonsten wird man nicht reagieren. Ansonsten wird man wirklich nicht reagieren. Wenn der andere uns etwas sagt, und es kann manchmal passieren, dass das nicht mehr stimmt, dann kommt bei uns keine Abneigung und keine Rechtfertigung hoch. Sondern dann schaut man sich das an und sagt, nö, das ist bei mir nicht mehr da. Und damit ist das Thema gegessen. Ist es da, fängt es, hakt es irgendwo wieder? In unseren Meinungen, in unseren Ansichten, dann kommt sofort Rechtfertigung, sofort Wut oder Verteidigung hoch. Das muss uns klar sein. Ich sage das nicht umsonst. Denn wenn ich jemanden sehe, ne, und der hat eine Eigenschaft, die nicht gut ist oder die ich früher auch mal gehabt habe, und ich habe sie überkommen, dann sehe ich, wie der darunter leidet. Und dann habe ich Mitgefühl mit ihm und versuche ihm zu helfen, da rauszukommen, anstatt dass ich ihm eins über den Mund frage. Oder anstatt dass ich ihm den Dates einhaue. Das muss uns immer wieder klar sein. Wir sind da, wir sind unperfekte Wesen. Wir sind nicht vollkommen. Also, nimm mir doch die Hilfe, die von außen uns gegeben wird, um uns zu vervollkommnen, wenn das wirklich unser Bestreben ist. Wenn es nicht unser Bestreben ist, uns zu vervollkommen, uns zu guten Menschen machen, uns zu wertvollen Menschen zu machen, ja, dann brauchen wir das auch nicht zum Tun. Aber haben wir das Bestreben, oder haben wir das Bestreben, uns zu guten Menschen zu entwickeln, dann sollten wir diese Dinge, die von außen auf uns zukommen, als Antrieb nehmen, um die Dinge in uns zu beseitigen. Und ich garantiere das, wenn euch irgendetwas negativ aufstößt, wenn euch irgendwas aufstößt, bei anderen, in anderen Situationen, dann ist das in euch drin. Das ist nicht einfach, der erste Anfang ist nicht einfach, das zu suchen. Nein, das habe ich nicht. Das ist unsere Reaktion. Nein, so bin ich nicht. Das ist unsere erste Reaktion. Und dann müssen wir anfangen, diese Reaktion zu hinterfragen. So. Vielleicht ist es nicht so stark, aber vielleicht ist es doch irgendwo da. Und dann so lange suchen, bis wir fündig werden. Und ich garantiere euch, dass wir fündig werden. Und dann, in dem Moment, wo wir fündig geworden sind, dann können wir dieses Unkraut aus unserem Herzen reißen. Aber wenn wir das einfach nicht zugeben oder nicht zugeben wollen, dann wird das immer weiter schön wachsen. Mit jeder Reaktion, mit der wir das verneinen, wird es in der Dunkelheit wachsen können. Und dann wird es so stark, dass es uns unheilsame Ergebnisse bringt. Nimm das nicht leicht. Das ist nicht so, dass ich das nicht gemacht habe. Das ist genau so, wie ich mich trainiert habe. Ich habe die anderen Menschen oder die Verhaltensweise der Menschen, anderen Menschen immer wieder auf mich zurückbezogen. Und da habe ich so viel gelernt, viel mehr als ich durch Bücher oder durch andere Lehrer gelernt habe. Da habe ich nämlich immer gesehen, was falsch ist. Ich habe mir immer zum Grundprinzip genommen, wenn dich irgendetwas aufregt, wenn dich irgendwas aus der Balance bringt, dann ist was falsch mit deiner Praxis. Und es war immer so. Es war immer was falsch mit meiner Praxis. Und es war immer irgendwie eine Ansicht, eine Meinung oder eine Verhaltensweise, die einfach nicht in Einklang war mit der Praxis von Meditation, mit der Praxis von Entwicklung von Weisheit oder der Praxis von Ruhe. Waren immer irgendwelche Sachen von Gier und Hass, die mich immer wieder aufgewogen haben. Die mich immer wieder aus der Ruhe gebracht haben, bis so lange, bis ich dann immer wieder geschaut habe, wo ist die Ursache für diese Unruhe? Und je mehr andere Menschen kamen, umso mehr hatte ich auch zu tun. Deswegen lege ich euch das an Herz, das genauso zu machen. Ihr werdet für die nächsten Jahre werdet ihr genug Arbeit an der Hand haben. Das garantiere ich euch. Ihr werdet so vielen Menschen über den Weg laufen, die euch immer wieder euer eigenes Selbst zeigen. Und dann werdet ihr sofort merken, wie ihr sofort reagiert. Ihr wollt es nicht zugeben. Und es ist ganz klar, das ist schwierig am Anfang, seine eigenen Fehler zuzugeben. Und vor allem dann, wenn man Deutscher ist. Ich habe keine Fehler, nur die anderen haben. Das ist so ganz typische deutsche Einstellung. Ich habe Recht und du hast Unrecht. Auch so eine andere typische Einstellung. Der Bayer hat eine etwas andere Einstellung. Du hast Recht und ich habe meine Ruhe. Ist doch wurscht, ob er Recht hat oder nicht Recht hat. Aber da fahren wir sofort drauf an. Warum ich auf diesen Punkt so rumreite, ist, weil es einer dieser Punkte ist, der den Westlern immer wieder Schwierigkeiten macht in der Meditation. Sich hinzugeben, sich unterzuordnen, sich einzufügen, das zu tun, was der Lehrer sagt. Und wenn man die buddhistische Tradition anschaut, der Abt oder der Lehrer in dem Kloster ist derjenige, der sagt, wie es lang geht. Und da geht's halt einfach nach diesem deutschen Motto, solange du die Füße unter meinen Tisch tust, hast du das zu tun, was ich sage. Wenn der meinen Tisch nicht passt, dann kannst du gerne dir einen anderen Tisch suchen. Das ist das Motto von Tanaka Mahapur. Wenn jemand daherkommt und sagt, na, das glaube ich nicht, dann sagt er, da kannst du rausgehen. Oder das mache ich nicht, da kannst du rausgehen. Oder das will ich nicht, oder das denke ich nicht, da kannst du rausgehen. Oder das sehe ich nicht so, dass das so gemacht werden muss, kannst du auch rausgehen. Sagt, es gibt genug Tempel, jeder Tempel macht es anders. Wenn du hier bleiben willst, wenn du was von mir lernen willst, dann machst du das gefälligst so, wie ich das sage. Ziemlich autoritär. Und es hat seinen Grund und es hat seinen Sinn. Und wenn ihr euch überlegt, was ich am Anfang gesagt habe, der Kampf alleine gegen eine Armee von 1000 ist einfacher als der Kampf gegen sich selber. Und was ist wir selber? Wenn wir uns nicht unterordnen können, das ist wir selber. Wir haben unsere eigenen Ideen und wir müssen zum Schluss, zum Ende unserer Praxis, müssen wir diese selbst aufgeben. Das ist die achte Fessel, Ditti. Die müssen wir aufgeben. Und wenn wir am Anfang nicht bereit sind, oder je weniger wir bereit sind, diese Fessel aufzugeben, umso weniger kommen wir auch voran. Wenn wir wirklich bereit sind, uns dem hinzugeben und das zu machen, was der Lehrer sagt, natürlich dürfen wir das nicht bei jedem machen. Wir müssen schon aussuchen, dass der Lehrer ist, einer ist, zu dem wir Vertrauen haben. Das gehört natürlich dazu. Vertrauen hat, dass seine Lehre zu etwas führt, was heilsam ist. Das Vertrauen kommt natürlich nicht am Anfang nicht hundertprozentig gleich, sondern das entwickelt sich mit der Zeit. Am Anfang macht man das, was der Lehrer sagt, und er sagt, das führt zu den und den Resultaten, und dann merkt man das und macht man das und dann merkt man das, dass es zu den und den Resultaten führt, und diese Resultate sind heilsam, und dann vertraut man schon wieder ein bisschen mehr. Und dann vertraut man immer mehr und immer mehr und immer mehr. So lange, bis man sich vollkommen ihm unterordnen kann. Können wir das nicht, dann ist das der Punkt, wo wir in unserer Praxis stecken bleiben. Und das ist das, was ich in den Jahren, wo ich hier bin, immer wieder gesehen habe. Vor allem gerade bei Westlern, aber auch natürlich bei Thais. Da ist der Punkt, da ist der Knackpunkt, da ist der ganz große Knackpunkt. Und deswegen sage ich das heute nochmal ganz klar und deutlich. Da ist der Knackpunkt, sich nicht unterzuordnen zu können, keine Autorität akzeptieren zu können. Oder immer zu meinen, ich weiß das doch besser. Wer sind wir? Überlegen wir mal uns auf dem Weg der Praxis. Der erhabene Buddha ist diesen Weg alleine gegangen, hat alleine die Wahrheit gefunden. Der erhabene Buddha hat sich für Äonen von Leben, und eine Äon ist eine unzählbare Zeit, hat er die 10 Perfektionen perfektioniert. So. Jetzt kommen wir hierher. Wir sind klug, wir sind ausgebildet, wir haben studiert. Dann kommen wir hierher und dann passt uns die Praxis nicht und dann sagen wir, der erhabene Buddha hat es nicht richtig gesehen. Das kann nicht so sein, oder das muss jetzt geändert werden, das muss der Zeit angepasst werden, oder dieses oder jenes. Ja. Haben wir uns in unserem letzten Leben so weit entwickelt, dass wir selber ein Buddha sind? Haben wir überhaupt einen Teil dieser Arbeit gemacht? Ein Teil dieser Hingabe? Der erhabene Buddha hat sich hingegeben. Hat seine Frau weggegeben, hat seine Kinder weggegeben und hat sich als Schluss für die Hingabe, als letztes Beispiel für seine Hingabe, als er eine Löwin gesehen hat mit 2 Jungen, die kein Futter gehabt haben, hat er sich als Mitleid für diese 2 Jungen, hat er sich der Löwin zum Fraß vorgeworfen. Das war das Letzte für die Perfektion der Hingabe. Für Geduld und so weiter. Jede dieser Tugend hat er vollkommen perfektioniert. Und wir? Wir haben nur einen klugen Geist und denken, das brauchen wir nicht zu machen, jenes brauchen wir nicht zu machen, das steht uns nicht an oder das passt uns nicht und das gefällt uns nicht. Und da war der erhabene Buddha, war er nicht klug genug. Wir sind da klüger. Oder unser Lehrer ist da nicht klug genug, der versteht uns nicht. Ne? Der weiß nicht, was los ist. Jetzt sind wir denn schon auf dem Weg, sind wir denn schon auf derselben Ebene, sind wir denn schon auf derselben Stufe wie unser Lehrer? Sind wir denn auf derselben Stufe wie Tanaja Mahapur? Sind wir denn schon Arahant, dass wir das sagen können, nein, das ist richtig oder das ist nicht richtig? Oder sind wir erst am Anfang? Das ist nichts anderes als Arroganz. Zu denken, dass man besser weiß als jemand anders. Wir sind den Weg schon lange gegangen. Manche von uns sind weit, manche von uns stecken noch in den Anfangsschuhen. Aber können wir sagen, solange wir noch nicht das erreicht haben, was unser Lehrer erreicht hat, woher soll man wissen, dass das, was er sagt, falsch ist oder richtig ist? Dann wenn man, das ist dasselbe, wie wenn unser Lehrer auf die höchste Spitze des Berges gekraxelt ist und von dort aus eine Aussicht hat über das ganze Land. Und wir sind gerade am Fuß des Berges und sagen, das stimmt nicht so. Das Land gibt es nicht oder das Land schaut nicht so auf. Seht ihr das? Er ist oben auf dem Berg und sieht alles. Er sieht rund um sich, 360 Grad. Und was wir sehen, das sind 15 Grad. Und wir sehen die Wand vor unseren Augen. Ne? Und dann sagt man, nein, das kann nicht stimmen, weil wir das nicht glauben. Das ist so, wie wenn jemand daherkommt und sagt, nein, dieses Land gibt es nicht. Einfach, weil er noch nicht dort gewesen ist oder weil er nicht glauben will, dass es das Land gibt. Weil wenn jemand daherkommt und sagt, Himmel und Hölle gibt es nicht. Nur weil wir es nicht sehen können, nun heißt es noch lange nicht, dass es nicht existiert. Dasselbe wie wenn jemand behauptet, Australien existiert. Nur einfach, weil er noch nie nach Australien gefahren ist und es noch nie gesehen hat. Wenn er ein Schiff besteigt oder das Flugzeug besteigt oder das Land es zu besteigen, dann kann er dahin fliegen. Und dann kann er es mit seinen eigenen Augen anschauen, dass es das gibt. Und genauso kann man mit unseren eigenen Augen anschauen, dass es Himmel und Hölle gibt. Wenn wir es nicht glauben. Und es gibt Wesen in Himmel und Hölle. Und wenn wir Interesse haben, können wir mit diesen Wesen sogar sprechen. Das heißt aber nicht, dass jeder von uns das kann, sondern dass die meisten von uns sich die Fähigkeit angewöhnen müssen oder antrainieren müssen, erstens in diese Bereiche reingehen zu können und dann zweitens mit diesen Wesen reden zu können. Nur weil wir zu faul sind oder das nicht wollen oder uns das zu mühselig ist, sagen wir, das existiert einfach. Ist doch viel einfacher. In meiner Vorstellung existiert es nicht, also gibt es auch. Ist doch viel einfacher, als sich mühselig auf den Weg, wenn man früher denkt, vor 2000 Jahren, dann war der Weg zu Fuß. Ja, dann war es halt einfach mühselig, von hier nach Peking zu gehen. Ne? Es war einfach zu lang, es war zu mühselig. Und dann sagt man, das existiert nicht. Alles das, was ich nicht sehe, außerhalb meines Dorfes, das existiert einfach. Einfach. Andere Menschen erzählen, dass es das gibt. Und dann sollten wir vielleicht mal anfangen, Glauben zu schenken. Nur weil wir das nicht gesehen haben. Nur weil wir den Weg nicht sehen. Der Lehrer, der da den Weg hochgekraxelt ist, mühselig den Weg oben auf den Berg gegangen ist. Und je höher er ist, umso eine bessere Aussicht hat er. Und wenn er ganz oben ist, hat er 360 Grad Rundumsicht. Dann sieht er nämlich alles so, wie es ist. Und wir kommen dann an und sagen, nein, das stimmt nicht so. Oder das glaube ich nicht, oder das passt für mich nicht. Wir müssen genau denselben Weg gehen. Und der Weg ist der Weg von Sila, Samadhi und Panna. Der Weg von Tugend, der Weg von Konzentration und Ruhe und der Weg von Untersuchung von Weisheit. Und Weisheit wird untersucht im Bereich der fünf Khandas. Fünf Khandas sind die fünf Gruppen, aus denen wir bestehen. Was immer wir denken, wir sind, was immer wir meinen, wir sind, was immer wir wir glauben, wir haben oder nicht haben, ist in eine dieser Gruppen, ist auf eine dieser Gruppen zurückzuführen. Das ist die Gruppe des Körpers, oder das ist die Gruppe des Gefühls, oder das ist die Gruppe der Erinnerungen, der Assoziationen. Das ist die Gruppe des Denkens und das ist die Gruppe des Bewusstseins. Das ist das, was uns ausmacht. Und das ist das, woran wir haften. Und was wir immer ständig glauben, das sind wir. Das ist unser Selbst. Das ist unsere Persönlichkeit. So bin ich. Weil ich so sein will. Dann kommt jemand anders her und sagt, so bin ich nicht. Einfach weil er das sieht. Oder weil er uns anders sieht. Und dann reagieren wir her. Vielleicht ist doch was Wahres dran, in dem wir das sieht. Dann schauen wir doch mal in uns herein. Vielleicht ist da wirklich was dran. Und wenn da wirklich was dran ist, dann korrigieren wir das. Und wenn da nichts dran ist, dann müssen wir auch nicht böse sein. Wieso soll man da böse sein, wenn da nichts dran ist? Wenn einer behauptet, vor unserer Haustür liegt ein Haufen Scheiße und es liegt kein Haufen Scheiße. Ne? Wir sehen es ganz klar, dass da nichts liegt. Und wieso soll man da böse sein? Nur weil er das sehen will, dann soll er es halt sehen. Aber wenn da wirklich ein Haufen Scheiße liegt und wir sehen den dann auch, na, dann werden wir natürlich böse. Wie kommt diese Scheiße her? Wer hat diese Scheiße hingebracht? Wir. Niemand anders. Das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist ein ganz wichtiges Verhältnis und wird vom erhabenen Buddha immer wieder erwähnt. Er sagt, ein Spirit, der ehrwürdige Ananda fragt den erhabenen Buddha, ob ein spiritueller Freund, und ein Lehrer wird als ein spiritueller Freund bezeichnet, ob er das halbe Leben ist oder das ganze, ob er das halbe spirituelle Leben ist. Dann antwortet der erhabene Buddha darauf, sag das nicht, mein Freund Ananda. Ein spiritueller Freund ist das ganze spirituelle Leben. Es ist nämlich derjenige, der uns nicht nur ermutigt, sondern der uns auch ermahnt, wenn wir den falschen Weg gehen. Genauso wie wir in Deutschland, wie es früher jedenfalls so war, wenn man einen guten Freund hat, der hat einem nicht nur schöne Dinge gesagt, sondern der hat einem auch mal ganz klar die Meinung gesagt, mein lieber Freund, da bist du zu weit gegangen. Und das konnte man akzeptieren. Auch wenn die Eltern mal gesagt haben, mein lieber Freund, da bist du zu weit gegangen, dann konnten wir das auch akzeptieren. Und das ist ein spiritueller Freund, auf der spirituellen Praxis ist das ein spiritueller Freund, der einem sagt, wo es lang geht. Und in unserem Fall ist es unser Lehrer. In meinem Fall ist es Thanacha Mahabodha, in eurem Fall, das könnt ihr euch aussuchen, wer das ist. Das liegt an euch. Wollt ihr mich als euren Lehrer? Und dann vertraut mir. Und dann lasst euch so weit führen, soweit ich euch führen kann. Und wenn ihr dann merkt, und das garantiere ich euch, ihr merkt es, wenn ihr auf derselben Stufe bin, wie ich bin, wenn ihr dieselbe Erfahrung habt, wenn ihr dieselbe Weisheit entwickelt habt, wie ich habe, dann werdet ihr das sofort merken. Da braucht ihr nicht mehr zu fragen. Und dann seid ihr aber nicht böse, sondern dann wisst ihr das einfach. Das ist so. In dem Moment, wo ich die Stufe eines anderen, wenn man die Praxis mit den Stufen vergleichen kann, ne? Wenn ich auf derselben Stufe angekommen wie jemand anders, dann sehe ich den auf demselben Plateau. Auf dem Berg sehe ich das, wenn er auf dem Plateau hockt und ich plötzlich, und vorher sehe ich das natürlich nicht, solange ich noch unten unterhalb dieses Plateaus bin. Kann ich das doch nicht sehen, wo er ist. In dem Moment, wo ich meine Augen darüber stecke, aufs Plateau, sehe ich, da sitzt er. Zack, Punkt, aus. Da brauche ich nicht zu fragen, ob er da sitzt oder nicht. Das sehe ich mit meinen eigenen Augen. Und wenn ich von eigenen Augen spreche, dann spreche ich nicht von unseren physikalischen Augen, die so limitiert sind, dass sie nicht mal die ganzen Wesen in den anderen Bereichen sehen kann. Ich spreche von unseren inneren Augen. Na, dann gehe ich halt so lange, bis ich ihn sehe. Und dann weiß ich, da kann er mir nicht mehr weiterhelfen. Dann ist er nämlich selber stecken geblieben auf dem Plateau. Aber solange ich noch nicht weiß, auf welcher Höhe des Berges er ist, ne? Und solange kann ich ihm vertrauen, dass er den richtigen Weg hoch weiß. Weil nach unten kann ich schauen. Was unter mir ist, das sehe ich. Aber was über mir ist, das sehe ich nicht. Das ist klar. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. In der spirituellen Beziehung zwischen Lehrer und Schüler. Vertrauen und das machen, was er sagt. Und natürlich müssen wir ein bisschen Vertrauen haben, dass er uns nicht den falschen Weg führt. Das ist klar. Haben wir das Vertrauen gewonnen? Dann können wir das Vertrauen im Laufe der Zeit ausbauen. Wenn wir nämlich das machen, was er sagt, und wir erfahren dieselben Resultate, von denen er spricht. Ja, dann kann man doch mehr Vertrauen haben. Und vor allem, wenn die Resultate gut sind. Es ist immer, und deswegen spreche ich so lange darüber, es ist immer wieder. Und es ist es immer wieder, was ich hier sehe, wenn die Menschen hierher kommen, vor allem gerade aus dem Westen, wo die Tradition von Respekt und Autorität perfekt vernichtet worden ist. Im spirituellen Leben brauchen wir das wieder. Wir müssen Respekt haben. Wir müssen Respekt haben vor unserem Lehrer oder vor anderen Menschen. Vor unseren Mitpraktizierenden genauso wie vor unserem Lehrer. Wir müssen seine Autorität akzeptieren. Autorität heißt nur einfach, dass er ein bisschen mehr weiß als wir. Und solange er mehr weiß als wir, können wir uns dem hingeben. Ihm einfach folgen. Solange wir wissen, das ist das Ende seines Wissens, und dann suchen wir uns einfach einen neuen Lehrer, der mehr weiß als wir. Das ist doch in der Welt, ist es doch genauso. Habe ich ausgelernt bei dem einen Meister, gehe ich zum nächsten Meister, wo ich denke, ich kann noch was lernen. Und so sollte es im spirituellen Sinne anders sein. Findest du allerdings einen Meister, wenn du ausgelernt hast, wo du fertig bist, dann brauchst du auch keine neuen Meister zu suchen. Und das ist, wenn man zu jemandem kommt, der zum Ende alles Leidens gekommen ist, den Weg zu Ende gegangen ist. Wenn man dann den Weg zum Ende gegangen ist, wo soll man denn dann noch hingehen? Ist man doch schon zu Ende gegangen? Hat man doch schon alles erreicht, was man erreichen wollte? Hat man doch die Arbeit gemacht, wie der Abende Buddha gesagt? Dann ist die Arbeit getan und es gibt keine neue Arbeit zu tun. Die Menschen in der Welt, die haben ständig Arbeit. Ist die eine Arbeit fertig, kommt die nächste Arbeit. Ist die nächste Arbeit fertig, kommt die übernächste Arbeit. Und es gibt kein Ende. Weil wir suchen uns diese Arbeit. Die Arbeit des spirituellen Weges, die hat ein Ende. Es ist die einzige Arbeit in der Welt, die ein Ende hat. Die zum Ende führt. Zum Ende alles Leidens, zum Ende alles Dukkha. Zum Ende aller Unzufriedenheit, zur Freiheit des Geistes. Und jetzt überlegt euch, wie sehr die Menschen in der Welt für die Freiheit kämpfen. Sie achten ihren Körper nicht, sie achten ihr eigenes Leben nicht, sie wollen nur frei sein. Aber dann, wenn es um die spirituelle Freiheit geht, dann fangen sie an bei den ersten kleinen Schmerzen. Im Vergleich zu Freiheitskämpfern sind die Schmerzen gar nicht. Da hören sie dann auf und geben sie ein und sagen, das muss ich mir nicht antun. Und zack, das ist das Ende der Praxis. Der Abende Buddha spricht ja häufig von dieser Lehrer-Schüler-Beziehung. Und er sagt auch, dass wir uns einen Lehrer aussuchen müssen. Oder aussuchen sollen. Wenn wir zu einem Lehrer gehen, und wir sind mit ihm und wir lernen, er ist zwar strikt und wir lernen sehr viel von ihm, und unsere Praxis entwickelt sich fort. Dann sagt er, selbst wenn dieser Lehrer uns rausschmeißt, dann sollen wir bei ihm kommen. Weil von ihm können wir lernen. Dann kommen wir, oder wir kommen zu einem anderen Lehrer hin, wo alles schön ist, der ganz friedlich ist, der ganz nett mit uns ist und wir fühlen uns ganz wohl, aber unsere Praxis schreitet nicht voran. Dann rät uns der erhabene Buddha, dass wir diesen Lehrer verlassen sollen. Jemand, der uns ständig nur nach dem Mund redet. Jemand, der uns ständig nur die schönen Dinge der Welt erzählt. Uns nie darauf aufmerksam macht, was in uns noch faul ist. Das ist nicht jemand, der uns auf dem spirituellen Wege weiterhelfen kann. Und deswegen sagt der erhabene Buddha, dann sollen wir diesen Menschen oder diesen Lehrer verlassen. Und genauso ist es mit den Plätzen. Genauso spricht er vom Platz. Wenn wir an einem Platz sind, wo alles in Hülle und Fülle vorhanden ist, wo alle unsere Lebensnotwendigkeiten in Hülle und Fülle gedeckt werden, und an diesem Platz schreitet unsere Praxis nicht voran, dann sollen wir diesen Platz verlassen. Und kommen wir an einen Platz, wo nichts da ist, wo alles Mangelware ist, wo das Wasser Mangelware ist, wo die Nahrung, wo die Kleidung, wo die Medizin Mangelware ist. Aber an diesem Platz schreitet unsere Praxis voran, dann rät uns der erhabene Buddha, an diesem Platz nicht zu verlassen. Es ist immer, dass der entscheidende Punkt ist, wenn ihr zugehört habt, der entscheidende Punkt ist immer, dass wir mit unserer Praxis voranschreiten, dass die Schwierigkeiten weniger werden und dass unsere Bürde, die wir haben, leichter. Dass wir was lernen, dass wir Einsicht gewinnen und dass wir auf dem Weg vorankommen. Und auf dem Weg vorankommen heißt dann, in den groben Zielen, dass wir in den Strom eintreten oder dass wir zum zweiten Mal das Nibbana sehen und dann zum Sakadagami oder zum Einmalwiederkehrer werden oder zum Anagami, zum Nichtwiederkehrer oder zum Arahant. Das sind die Ziele unserer Praxis. So. Und ich möchte, dass ihr, die hier ein bisschen länger sind, hier seid, dass ihr das nicht vergesst. Das ist das Manaditi oder die Arroganz, die Einbildung, die Selbstmeinung, ist das, was die meisten Menschen aus dem Westen irgendwo in den Tiefen der Seile hängen lassen. Sie kommen einfach nicht voran, weil sie denken, sie wissen was. Weil sie sich nicht einlassen können auf das, was ihnen jemand erzählt, der den Weg schon ein weites Stück fortgeschritten hat. Das ist das, was ich gesehen habe in den letzten 6 oder 7 Jahren, seitdem ich mich bemühe, den Menschen auf dem Weg zu helfen. Und da hängen sie immer fest. Kann nach 2 Monaten sein, nach 3 Monaten sein, es kann nach einem Jahr sein oder nach 2 Jahren. Irgendwo wird der Punkt erreicht, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt habe ich die Schnauze voll, das führt zu nichts, jetzt gehe ich. Und da, an diesem Punkt, ist da, wo sie stecken. Selbst wenn sie nach ein paar Jahren dann wiederkommen, dann hauen sie bei demselben Problem, hauen sie wieder ab. Und so werden sie immer wieder den Weg heranmachen an die Barriere. In dem Moment, wo sie die Schwierigkeit der Barriere sehen, werden sie aufgeben und wieder zurückgehen. So, und damit höre ich jetzt meinen Vortrag auf. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie jetzt gerne stellen.